Okay, so, es gibt von jedem Abend natürlich auch entsprechende Ausarbeitung, so dass ihr also alles in schriftlicher, mündlicher und sonstiger Form habt. Jetzt wollen wir noch kurz beten zusammen, dann legen wir los. Vater, wir danken dir für den Abend heute, dass wir hier zusammen sein dürfen. Wir möchten dich jetzt bitten, dass du uns Kraft gibst. Du siehst, dass wir einen harten Arbeitstag hinter uns gebracht haben. Du siehst, dass wir vielleicht auch noch müde sind. Ich bete, dass du uns jetzt nochmal auch einfach geistliche Kraft gibst, aufzunehmen. Wir wollen nicht nur Wissen anhäufen, Vater, wir wollen Offenbarungen von dir, Heiliger Geist. Wir wollen, dass du unser Lehrer bist. Wir beten, dass du heute Abend genau das zu unseren Herzen reinbringst, was für uns im Moment auch wichtig ist, was in uns eine Entwicklung anstoßen wird, die Leiterschaft in uns wecken wird. Und so danken wir dir, dass du versprochen hast, dass du uns in alle Wahrheit führen wirst. Wir danken dir, dass es spezifische Wahrheiten gibt, Vater, und dass du uns in den 10 Abenden verändern wirst, Vater. Das wollen wir, möchten andere Menschen werden. Vor allen Dingen wollen wir Menschen werden, die Einfluss nehmen, Vater, und die andere Menschen einfach zu dir hinführen dürfen durch unser Leben, durch die Art, wie wir leben und auch durch die Art, Vater, wie wir mit dir vorangehen. Segne uns jetzt, Vater, und wir binden in deinem Namen auch jede Macht, die uns entgegen sein möchte. Schwäche, Unkonzentriertheit, Ablenkung. Jesus, wir beten, dass du hier bist, in deiner Kraft, in deiner Stärke und Macht. Amen. So, der heutige Abend, der Start des Abends, hat das Thema Leiterschaft verstehen. Wenn wir uns dem Thema Leiterschaft nähern, ist es vielleicht gut, dass wir zunächst mal begreifen, was ist eigentlich Leiterschaft, wenn wir von Leiterschaft reden, was ist das eigentlich? Es ist übrigens interessant, dass wir im Duden das Wort Leiterschaft überhaupt nicht gefunden haben. Das ist also im Deutschen irgendwie gestrichen worden. Man muss auch sagen, wir Deutschen haben natürlich eine gewisse Historie mit Leiterschaft, ne, Führerschaft. Und wir hatten ja auch schon mal einen Führer. Ne? Und da sind wir Deutschen so ganz besonders vorsichtig. Ne? Wir sind Vorbilddemokraten und bei uns hat sich dann auch eine besonders starke demokratische Kultur entwickelt. Dafür sind wir sehr dankbar. Und trotzdem können wir deshalb Leiterschaft, Leitung, Führung nicht ausblenden. Ich denke, was wir Deutschen wieder lernen müssen, ist, einen gesunden Zugang zu diesem Thema zu finden, wie es andere Nationen um uns herum auch haben. Und dann werden wir auch den Gewinn erkennen, den eine gesunde Leiterschaft mit sich bringt. Gesunde Leiterschaft ist absolut biblisch, findet sich in der Bibel immer und immer wieder. Und heute Abend möchte ich euch einfach einen generellen Überblick geben, was bedeutet Leiterschaft eigentlich. So, wir werden auch heute wieder schön ein bisschen mit PowerPoint-Folien arbeiten. Und wer PowerPoint hat, kann von mir auch gerne per E-Mail die Folien bekommen. Es sind halt 1,6 MB, ne? Aber ihr habt ja alle DSL, nehme ich an. So, okay, jetzt gucken wir, ist auch alles schön. Schahahaf, ja. Okay, ein provozierender Satz. Eine Armee von Schafen, angeführt von einem Löwen, würde eine Armee von Löwen, angeführt von einem Schaf, besiegen. Bitte? Wer, ich oder wie oder was? Sitze ich ein bisschen davor, jetzt machen wir das mal ein bisschen darüber. So, dann sitze ich nicht so davor, okay? So, nochmal, eine Armee von Schafen, angeführt von einem Löwen, würde eine Armee von Löwen, angeführt von einem Schaf, besiegen. Und dieses Sprichwort beinhaltet in anschaulicher Form, worum es bei Leiterschaft und Führung eigentlich geht. Nämlich Menschen dahin zu leiten oder zu führen, wo sie alleine nie hingehen würden. Ein Schaf ist eigentlich kein Tier, das von sich aus vorangeht, nach vorne geht. Die Natur eines Schafes ist weder kämpferisch noch aggressiv noch nach vorne gerichtet. Ein Schaf ist eher passiv. Ich habe mir mal sagen lassen von einem Schafhirten, dass eine komplette Schafherde ohne einen Hirten verhungern würde. Weil ein Schaf noch nicht mal imstande ist, von alleine von einer Weide zur anderen zu ziehen. Es braucht den Hirten, der vorangeht, der den Weg weist, der die Schafe dahin führt. Deswegen auch dieser Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Veränderungen, und es gibt eben viele Menschen, die diesen Schafen ähneln. Oder man kann sagen, die meisten Menschen ähneln den Schafen. Und das ist auch ein Grund, warum Jesus so oft davon spricht, weide meine Schafe, weide meine Lämmer, meine Herde, ich bin der Hirte, ihr seid die Schafe. Man muss sich mal überlegen, warum hat Jesus nicht gesagt, ich bin der Hirte und ihr seid die Büffel oder ihr seid die Elefanten oder ihr seid die Antilopen oder die Gazellen. Ich meine, es waren ja Tiere, die gab es ja alle auch im alten Israel. Warum wählt Jesus ausgerechnet das Schaf als ein Spiegelbild unserer selbst? Ich denke, es liegt einfach daran, weil die Menschen in vielen Dingen den Schafen ähneln. Die meisten Menschen sind von Natur aus eher passiv und auf Sicherheit bedacht. Veränderung des persönlichen Umfelds versucht man eher zu vermeiden oder man führt sie erst dann durch, wenn die Kosten beim Alten zu bleiben höher sind als die Kosten, sich zu verändern. Reflektier mal darüber nach, ob das nicht auch so ein bisschen für dein Lebensumfeld zutrifft. Marco, kannst du mir mal meine Brille kurz aus dem vorderen Fach rausholen? Denk mal kurz für eine Minute mal drüber nach, was ist so deine ganz tiefe innere Haltung? Bist du progressiv? Suchst du ständig nach neuen Dingen? Bist du ständig auf der Suche nach Verbesserungen? Oder bist du eher jemand, der es ruhig liebt, der es überschaubar liebt, der Veränderung nicht unbedingt so wild haben will? Und führst du Veränderung immer erst dann durch, wenn der Druck, sich ändern zu müssen, schmerzhafter ist als die Veränderung selber? Meine Beobachtung in 23 danke Jahren Leiterschaft ist in der Tat die, dass die meisten Menschen eher passiv, abwartend und ruhig sind. Und ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Ja? Gott hat sich dabei was gedacht. Ne? So, es ist ja auch gut, ich will auch hier nicht sagen, dass alle Neuerungen gut sind und alles, was wir haben, an Werten schlecht ist. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir das von vornherein verstehen. Aber Fakt ist, dass die Masse der Menschen eher dazu neigt, den Status quo zu suchen. So den Gleichstand der Dinge. Lass doch mal alles beim Alten. Lass es mal so, wie es ist. Lass uns die Werte bewahren. Lass uns das Alte bewahren. Lass uns nicht dran ändern. Lass uns nicht rütteln. Und zu allen Zeiten gab es Menschen und gibt es Menschen, die mit dem Status quo eben nicht zufrieden sind. Und es spielt dabei keine Rolle, ob diese Menschen Leiter sind von 5 oder 5.000. Aber das sind die Leiter, Menschen, die tief in ihrem Herzen mit dem Status quo, mit dem Gleichbleibenden nicht zufrieden sind. Menschen, die in sich ein Drängen spüren, nach neuen Ufern auszubrechen, neue Methoden zu finden, neue Wege zu finden, neue Ideen zu entdecken. So, und vielleicht auch mal eine Minute, frag dich mal selber, bist du ein Mensch, der tief in sich dieses Verlangen hat, der seine Art heilige Unruhe in sich spürt, nach neuen Ufern aufbrechen zu wollen, der sich nach neuen Erfahrungen sehnt, der sich gern neuen Dingen öffnet, der gern offen ist für neue Methoden, neue Wege, völlig neue Gedanken, oder erschreckt dich das eher mehr? Und da hast du schon so eine erste Selektion, was für ein Typ Mensch du eigentlich bist. Die Natur eines Leiters ist die zuletzt beschrieben. Er ist jemand, der beständig auf der Suche nach neuen Ufern ist. Nach neuen Horizonten, nach neuen Wegen, nach neuen Ideen, neuen Gedanken. Natürlich gibt es da eine ganze Bandbreite innerhalb von Leiterpersönlichkeiten. Manche sind da ganz extrem, manche weniger extrem. Aber die Frage ist, ist es in dir vorhanden? Ist es in dir angelegt? Man hat fast das Gefühl bei diesen Menschen, es ist ihre Bestimmung, Umstände um sie herum anzustoßen, die Veränderungen auslösen. Das ist das, was Leiter häufig machen. Sie stoßen Umstände an, die Veränderungen auslösen. Kennt ihr das Spiel mit dem Dominosteinchen? Ne? Du stößt an einen Stein Und eine ganze Dominokette stürzt in sich zusammen. Leiter haben diese Fähigkeit. Sie stoßen irgendetwas an und es passiert eine Kettenreaktion. Die Art und Weise, wie sie an Umstände rangehen, Umstände verändern, wirkt auch auf andere Menschen. Sie ermutigt andere Menschen, es ihnen gleich zu tun oder sich ihrem Tun anzuschließen. Und das gibt wiederum der Veränderung, die der Leiter anstößt, Momentum, Masse. Und irgendwann ist eine kritische Masse erreicht, dass die Veränderung, die der Leiter angestoßen hat, unumkehrbar ist. Und etwas Neues ist entstanden. Das kann ein Geschäft sein. Das kann eine politische Partei sein. Das kann eine Gemeindegründung sein. Das kann eine Revolution sein. Das kann ganz simpel auch ein neues Haus sein. Das kann ein neuer Job sein. Vielleicht neue Klamotten. Vielleicht ein neues Image, neues Auto. Aber Leiter führen Veränderungen in ihrem Umfeld herbei. Wir werden später noch darüber sprechen, dass alle Leiterschaft mit Selbstleadership beginnt. Self-Leadership. Es fängt bei mir an. Das Erste, was du änderst als Leiter, bist du selber. So, und deswegen fängt Leiterschaft, kannst du auch schon beobachten, wie stark, in welchen Zyklen ändert sich dein Leben. Deswegen habe ich auch gefragt, wie offen bist du selber in deinem Leben, Veränderungen herbeizuführen? Okay? So, und deswegen merken wir uns, wir haben dann immer so Merker, Merksätze, Leiter führen Menschen dahin, wo sie von alleine nie hingehen würden. Leiter führen Menschen dahin, wo sie von alleine nie hingehen würden. Wer von den 3 Millionen Israeliten wäre wohl von ganz alleine auf die Idee gekommen, durch das Rote Meer zu gehen? Niemand. Denkt mal an großartige Entwicklungen und dann versucht ihr den Mann oder die Frau dahinter vorzustellen, die diese Entwicklung in Gang gesetzt hat. Und dann fragt dich, warum hat der das gemacht, nicht irgendjemand anders? Weil er oder sie ein Leiter war. Und andere sind gefolgt, weil sie gesehen haben, hey, da gibt es ja tatsächlich einen Weg. Leiter sind Menschen, die Wege entdecken, wo andere keinen Weg sehen. Leiter sind Menschen, die Möglichkeiten sehen, wo andere nur Unmöglichkeiten sehen. Leiter sind diejenigen, die als Erste in das Gebüsch der Unmöglichkeiten mit ihrem Buschmesser stapfen und einen Weg ins Gebüsch hacken und andere merken plötzlich, da geht es ja tatsächlich auch weiter und folgen ihnen nach. So, niemand wäre vorher alleine auf die Idee gekommen, dahin zu gehen oder das zu machen oder dies zu tun. So, und das ist etwas, das du als Leiter verstehen musst. Wenn du Leiterschaft in dir spürst, Leiter sein möchtest, dann wird auch das in dir drin sein. Andere Menschen dahin zu führen, wo sie selber alleine nie hingehen würden. Einige biblische Leiterpersönlichkeiten, die das taten, waren zum Beispiel Mose, Josua, Kaleb und David. Nur mal, um so ein paar rauszugreifen. Gott gebrauchte diese Männer, um Veränderungen herbeizuführen. Veränderungen, die ohne diese Männer nie geschehen werden. Ich möchte mal kurz einfach so ein paar Situationen beleuchten, in denen sie Veränderungen herbeiführten, Initiative ergriffen, Führung übernahmen und völlig neue Lebensumstände schufen. Da war Mose. Er bekam von Gott einen Auftrag, das Volk der Israeliten aus Ägypten, dem Haus der Sklaverei und der Unfreiheit, zu führen. So, und Mose stellt sich diese Aufgabe. Aber da war ein Problem. Was war denn das Problem? Problem, das jeder Leiter hat. Was denkt ihr? Keine Akzeptanz. Bitte? Das Volk will nicht. Genau. Das Volk wollte nicht.
Und damit einherging auch zunächst mal, wir akzeptieren dich nicht. Gott löste das erste Problem, wir werden das nachher noch hören. Er gab Mose in Form von Wundern auch Akzeptanz. Aber trotzdem traf Mose auf ein Problem, das war die innere Haltung des Volkes. Das Volk war mit den Umständen, die es umgab, zufrieden, obwohl die Umstände nicht gut waren. Und das zeigt wieder was ganz Interessantes. Fast alle Menschen haben die Fähigkeit, sich auch mit schlechtesten Umständen irgendwie zu arrangieren. Und diese Umstände am Schluss so zu umarmen und sogar auch noch sie zu verteidigen gegen Veränderungen. Solange diese Umstände ihnen ein Minimum an Überleben, an Sicherheit, an Garantie und Überschaubarkeit bieten. Solange diese Bedürfnisse gewährleistet werden, selbst durch schlechte Umstände, ist man sogar bereit, die schlechten Umstände zu verteidigen. Ich habe ja einige Verse, vielleicht könnt ihr sie auch lesen, drei Verse, in denen du dieses Muster wunderbar erkennen kannst. Und das ist ein Muster, wenn du Leiter werden möchtest, diesem Muster wirst du dich immer gegenübergestellt sehen, in mehr oder weniger starker Form. 1. Mose 6,6, darum sage den Israeliten, ich bin der Herr und ich will euch wegführen von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Und ich will euch erretten von eurem Frondienst, ich will euch erlösen mit ausgerecktem Arm und durch große Gerichte. Mose sagte das den Israeliten, aber sie hörten nicht auf ihn vor Kleinmut und harter Arbeit. Bitte? Ja, 2. Mose. Dreckfuhler. Okay, ändern wir nachher. So. Wir sehen, hier war ein so starkes sich Beschäftigen mit den Umständen, dass man gar keine Ohren hatte für etwas Neues. Hey, wir haben so hart zu tun, wir haben so viel zu tun und außerdem sind wir sowieso die Berufsloser und die Berufssklaven. Wir haben keine Zeit für solch albernes Geschwätz, für solche verrückten Gedanken, für solche Unsinnigkeiten. 2. Mose 14,11. Und sie sprachen zu Mose, waren nicht Gräber in Ägypten, dass du uns wegführen musstest, damit wir in der Wüste sterben? Warum hast du uns das angetan, dass du uns aus Ägypten geführt hast? Haben wir es dir nicht schon in Ägypten gesagt? Lass uns in Ruhe. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. So, auch hier sehen wir schon, Ägypten haben sie ihm gesagt, hey, lass uns mit deinen schrägen, verrückten Ideen in Ruhe. Freiheit. Ein Land mit Milch und Honig. So ein Unsinn. Wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre besser für uns, ihnen zu dienen. Letzter Vers, 2. Mose 16,2. Und es murrte die ganze Gemeinde wieder, Mose und Aaron in der Wüste, und sie sprachen, wollte Gott, wir wären in Ägypten gestorben durch des Herrn Hand, als wir bei den Fleischtöpfen saßen und hatten Brot, die Fülle zu essen. Denn ihr habt uns dazu herausgeführt in diese Wüste, dass die ganze Gemeinde in Hunger sterben soll. Und das ist das, was du permanent, worauf du triffst als Leiter, wie gesagt, in weniger oder stärkerer Form. Menschen wollen keine Veränderung. Selbst wenn die aktuellen Umstände, in denen Menschen sich befinden, schlecht sind, bevorzugen viele Menschen die schlechten Umstände anstatt die Veränderung. Weil die schlechten Umstände sieht man. Man kann sie kalkulieren. Man weiß ja, was man hat. Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Man hat eine gewisse Sicherheit. Und dazu ist man nicht bereit, andere Schritte zu gehen, rauszugehen aus diesen Sicherheiten. Und das ist etwas, wenn du Leiter werden möchtest, das dir immer wieder zwischen die Finger kommt. Und viele Leiter resignieren, weil sie meinen, sie kommen mit einer Idee und alle Leute sagen, Hurra, da ist endlich der Leiter. Es ist aber nicht so. Die wenigsten brüllen Hurra. Die wenigsten brüllen Hurra. Ein Leiter führt Menschen dahin, wo sie von alleine nicht hinwollen. So, das Erste, was du als Leiter auch, auf was du stößt, ist dieses Sicherheitsdenken, diese Furcht vor dem Neuen. Ich will mich nicht von A nach B bewegen. Hey, es geht mir doch gar nicht so schlecht. Ganz aktuell habt ihr das, sieht man das jetzt auch noch in den neuen Bundesländern zum Teil. Viele Leute heulen immer noch rum drüben, ach, wäre die Mauer doch noch, ach, hätten wir doch noch unseren Erich und so weiter. Ne? Das war zwar nicht ganz so gut, aber so schlecht war es auch wieder nicht. Und da hatten wir doch alle Arbeit. Ne? So, aber keiner, ich weiß das, weil ich drüben schon Seminare gehalten habe. Ne? Und das ist eine ganz typische Verhaltensweise, wo man sich mit dem zufrieden gibt, was man hat. Und man sieht nicht die Chancen, die das Neue bietet. Und man ist auch nicht bereit, diesen Blutzoll, sage ich mal, oder dieses Leiden ein Stück weit zu ertragen, dass du bezahlst immer einen Preis für Veränderung. Und vor diesem Preis schrecken die meisten zurück. Obwohl die Veränderung unter Umständen viel, viel schöner, viel, viel wertvoller, viel, viel besser ist. Aber da ist ein unglaubliches Beharrungsvermögen in den Menschen drin. Und ohne Leiterschaft hätte sich in dieser Situation jetzt nichts geändert. Und das ist ein Grund, warum ich zutiefst überzeugt bin, warum Gott auch Leiterpersönlichkeiten geschaffen hat, warum Gott Leiterschaft geschaffen hat. Und nochmal, es gibt Leiterschaft auf verschiedenen Ebenen. Vielleicht leitest du 2 Leute, 3 Leute, deine Familie, 5 Leute, 10 Leute, 20 Leute, 300 Leute, 500 Leute, 1000, 5000, 500.000, ein ganzes Volk. Die Prinzipien bleiben immer die gleichen, die Grundprinzipien. Was anders wird, sind die Instrumente, die Sichtweisen, strategisches Denken, strukturelles Denken verändert sich. Aber die Grundprinzipien von Leiterschaft, die Herausforderungen, die dir begegnen, die bleiben dieselben. Dieses Problem hast du sogar bei Selbstleiterschaft, wenn du dich selber leitest. Sei mal ganz ehrlich, wie oft weigerst du dich, Dinge in deinem Leben zu ändern, obwohl du eigentlich weißt, die Änderung wäre positiver für dich, aber der Preis ist dir zu hoch, den du dafür bezahlen musst. Du bist vielleicht übergewichtig, kurzatmig. Du weißt ganz genau, wenn du jetzt das Investment tätigen würdest, 3 Monate Fitnessstudio, gutes Cardio-Training, Gewichte stemmen, dann wäre mein Bauchansatz weg, meine Kurzatmigkeit, ich würde mich besser fühlen. Aber da ist ein Preis zu bezahlen. Ich muss gehen. Ich muss Beitrag bezahlen. Ich muss schwitzen. Und am Anfang tut es so furchtbar weh. Und das ist so erniedrigend, wenn du nach 5 Minuten auf dem Stepper oder auf dem Crosstrainer schlapp machst und neben dir wuseln sie wie die Goldhamster im Laufrädchen. Mir ging's so. Okay? Und hier fängt Leiterschaft schon an. Bist du bereit, dich selbst anzuleiten? Die Instrumente von Leiterschaft einzusetzen, wir haben das gleich hören, Imagination, Vorstellungsvermögen, sich die Zukunft vorzustellen. Ich betrachte meinen herrlichen Astralkörper geistig im Spiegel. Ich betrachte die Zukunft, was sein wird. Ich sehe mich beschwingt über die Straße laufen und so weiter und so fort. Leiterschaft. Das sind Basisprinzipien, über die wir heute Abend sprechen, die dir auf allen Ebenen begegnen. Und ohne Leiterschaft hätte sich auch hier bei den Israeliten nichts beendet oder verändert. In diesem Fall war es das Vorangehen des Mose, das neue Realitäten schuf, alte Denkmuster sprengt und Hoffnung bringt. Und nach beginnen die Menschen sich hinter Mose zu scharen. In dem Fall waren es die Zeichen und die Wunder, die Mose in der Kraft Gottes tat. Und plötzlich gewinnen die Menschen Hoffnung. So, deswegen kommen wir zum nächsten Merker. Leiterschaft ist Bewegung. Leiterschaft ist nicht Stillstand. Leiterschaft ist nicht Abwarten. Leiterschaft ist nicht passiv. Leiterschaft ist Bewegung. Leiterschaft weist immer in eine bessere Zukunft. Menschen bewegen sich nur von A nach B, wenn sie 100% überzeugt sind, dass sie dort etwas Besseres erwartet. Und das ist okay. Gott hat uns motivierbar geschaffen, sage ich immer wieder. Gott hat uns motivierbar geschaffen. Selbst ein Petrus fragt Jesus, hey, was kriegen wir eigentlich dafür, dass wir alles verlassen haben und dir nachfolgen? Freche Frage. Ne? Aber Jesus geht da voll cool drauf ein. Ne? Er sagt nicht, oh Gott, Petrus, wie kannst du es wagen, so eine infame, fleischliche Frage zu stellen? Sondern Jesus sagt ihm ganz locker, hey, du bekommst jetzt hier, wo du lebst, hundertfach alles erstattet. Und in der zukünftigen Welt das ewige Leben. Jesus weiß, dass ein Petrus motivierbar ist. Und er motiviert ihn. Er sagt, hier hundertfach und in der nächsten Welt das ewige Leben. Petrus, ist das ein guter Deal? Ja, Jesus, ist ein guter Deal, ich mach mit. Und wir rümpfen die Nase. Ne? Wir tun manchmal frömmer, als wir selber sind. Aber wir sind alle motivierbar geschaffen. Warum sind wir Christen? Warum sind wir Christen? Weil wir etwas Gutes erwarten. Weil wir wissen, es ist ein guter Deal. Weil wir wissen, Gott wird uns segnen. Und Gott weiß das. Und das ist keine Schande, keine Schmach, keine Scham. Gott hat uns motivierbar geschaffen. Warum wirbt Gott um uns? Gott möchte, dass wir ihn lieben. Gott sehnt sich nach unserer Liebe. Er zwingt sie nicht, aber Gott sehnt sich trotzdem. Jesus war motiviert, ans Kreuz zu gehen, weil er wusste, was er dafür bekommt, wird unsere Liebe sein. Gott ist motiviert. So, und das ist sehr wichtig. Ne? Deswegen weist Leiterschaft immer auf eine bessere Zukunft hin. Gott weist uns konstant auf eine bessere Zukunft hin und leitet uns so in den Gehorsam. Er motiviert uns. Leiterschaft ist auch immer dabei, den Status quo, sprich zu den Gleichheit der Umstände, zu zerbrechen. Leiterschaft möchte diesen Status quo, dieses Unentschieden, dieses Gleichmäßige aufheben. Leiterschaft fordert konstant heraus. Und damit konfrontiert Leiterschaft auch. Den Status quo zu brechen, heißt auch immer Konfrontation. Deswegen bedeutet Leiterschaft auch ein Stück weit Aggression, aggressiv sein im Innern. Leiterschaft ist nicht immer fröhlich, friedlich, freundlich, nett. Du wirst Konfrontationen auslösen. Jesus, was hat Jesus gesagt? Ich bin nicht gekommen. Wie geht's weiter? Den Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich werde den Sohn gegen den Vater, die Tochter gegen die Mutter und so weiter aufbringen. So, und das sind Bibelstellen, die werden von manchen Christen bestimmter Couleur gerne weit, weit weggeschoben und unterdrückt. Ne? Nein, so ein Jesus gibt es natürlich nicht. Ne? Was Jesus damit sagt, ist, mein Auftrag beinhaltet auch Konfrontation. Das Aufheben des Status quo. So, wenn du Leiter werden möchtest, dann musst du dich auch darauf gefasst machen, dass zu leiten auch in einer bestimmten Art und Weise Konfrontation bedeutet. Das heißt nicht, dass wir streitsüchtig sind, Streit suchen, permanent nach Streit aus sind, aber es bedeutet, dass, wenn mir Gott einen bestimmten Auftrag gibt, dass ich auf Widerstand treffen werde. Ein Leiter, Leiterschaft geht voran. Ein Leiter steht nie still, niemals. Es gibt keinen Leiter, der stillsteht. Ein Leiter geht voran. Und er zieht andere mit sich, und zwar so lange, bis eine kritische Masse erreicht ist und die Bewegung nach vorne unumkehrbar wird. Vor 2 Jahren, wir haben jetzt gerade letztes Wochenende den Geburtstag unserer Jugendkirche gefeiert, Kubik Entertainment. Vor 2 Jahren hat der Marc eine Vision gehabt mit einigen wenigen Getreuen, haben sie die Jugendkirche angefangen. So, und am Anfang, da haben wahrscheinlich manche noch so, naja, Jugendkirche, naja, Kubik Entertainment. Die wenigen Leute waren treu in ihrer Vision. Und so nach einem halben Jahr war eine kritische Masse an jungen Menschen erreicht, die sich regelmäßig trafen, dass keiner mehr gelacht hat. Und da war ein Prozess erreicht, der nicht mehr umkehrbar war. Umkehrbar war so. Heute ist eine etablierte Jugendkirche, eine etablierte Jugendgemeinde entstanden. Und die kannst du nicht mehr einfach auflösen. Das sind Strukturen, das sind Menschen mit Commitment da, das sind Menschen, die Visionen haben, Menschen, die ganze Lebensentscheidungen schon getroffen haben und sich dieser Vision verschrieben haben. Das ist geschehen durch Leidenschaft, die vorangeht. Leidenschaft, die den Status quo zerbrochen hat. Leidenschaft, die auf eine bessere Zukunft verwiesen hat. Leidenschaft, die in Bewegung geblieben ist. Dasselbe war auch mit unserer Gemeinde vor fast 10 Jahren. Nächstes Jahr feiern wir übrigens unser 10-Jähriges. Ja. Gibt es eine Mordsparty, ihr seid die Ersten, die das erfahren. Der Anfang ist immer schwer, aber wenn du dir das merkst, dann weißt du das. Und dann stellst du dich drauf ein. Okay, 2 andere Burschen, Josua und Kaleb. Auch sie waren Leiterpersönlichkeiten und in ihrer Geschichte sehen wir ein anderes Element und Werkzeug guter Leiterschaft in Aktion. Und zwar Gottvertrauen und die innere Sicherheit, wir haben eine Berufung. Ein Leiter muss wissen, dass er berufen ist. Wenn du nicht das innere Zeugnis deiner Berufung hast, wirst du auf Dauer es einfach schwer haben. Ich möchte hier noch was einflechten. Das Interessante ist, was ich euch sage, gilt interessanterweise auch für die Menschen, die mit Gott gar nichts am Hut haben. Und da ist sogar faszinierend, dass diese Prinzipien sogar teilweise ohne Gott funktionieren. Da haben Menschen zum Beispiel eine innere eigene Berufung. Die spüren das einfach. Ich habe mit vielen Geschäftsleuten gesprochen. Was hat dich bewegt, ein Geschäft anzufangen? Und erfolgreiche Geschäftsleute. Ne? Und das sind dieselben Prozesse da, wo sie eines Tages gespürt haben, wer sie sind, gespürt haben, was sie tun sollen, sich völlig sicher waren über ihre Mission. Und dann sind sie losmarschiert. Ich sage immer, für mich sind Geschäftsleute die größten Gläubigen. Von Geschäftsleuten und selbstständigen Unternehmern könnten die Christen das Glauben lernen. Das Traurige ist, dass viele dieser Männer und Frauen sich nur durch den Glauben an sich selbst, an eine positive Zukunft in der Spuren in Bewegung halten. Und das sind universelle Gesetze Gottes, auch die Gesetze des Glaubens, die Gott geschaffen hat, die funktionieren. Die funktionieren auch ohne Gott. Das ist, warum Jesus auch sagt, die Kinder der Welt sind klüger als die Kinder des Lichts. So, zu wissen, dass ich eine Berufung habe. Beide wussten, dass sie von Gott berufen waren und sie wussten aber auch, dass ihr ganzes Volk berufen war, also die Menschen, die sie leiten sollten. Beide besaßen auch eine andere Fähigkeit, nämlich die Fähigkeit, zurückzuschauen in die Vergangenheit, nicht in einer negativen Weise, sondern in einer positiven Weise, und Erfahrungen, die sie in der Vergangenheit mit Gott gemacht hatten, zu analysieren und als Vertrauenskonto, als Vertrauenskapital für die Zukunft zu benutzen. Und das sollte auch unser einzigster Blick in die Vergangenheit sein. Wir gucken nicht zurück, ach, wie schön war es doch damals noch, als es Kubik noch nicht gab. Ach, da war unsere Adlerstraße so schön sauber und ach ja, ne? Wir gucken, wenn wir zurückgucken, dann gucken wir höchstens zurück, um uns zu erinnern, was Gott Gutes getan hat in der Vergangenheit. Und das ist ein Kapital, von dem wir zehren für die Zukunft. Aber wir gucken nicht zurück mit Wehmut und ach, wie schön war es da dran, ach, könnten wir doch nur wieder zurück nach Ägypten. So, und sie hatten diese Fähigkeit, sie wussten, wer sie waren und sie wussten auch, was Gott in der Vergangenheit getan hat und dass Gott deshalb auch trustworthy, vertrauenswürdig ist. Im 4. Mose heißt es dann, und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, die das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider. 4. Mose 14,6. Und sie sprachen zur Gemeinde der Israeliten, das Land, das wir durchzogen hatten, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn, fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir werden sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. So fürchtet euch doch nicht vor ihnen. Warum waren sie so kühn und so mutig? Vorgaben, die 10 Kundschafter in Reporter haben gesagt, unmöglich, kann niemand schaffen. Zu dick, zu groß, zu breit, zu fett. Die Städte zu hoch befestigt, die Menschen zu stark. wir kommen auf gar keinen Fall dort rein. Sie waren mit diesen 10 Kundschaftern an denselben Orten, aber sie haben eine völlig andere Sichtweise. Warum? Weil sie andere Fähigkeiten haben. Sie haben die Fähigkeit, zurückzugucken in die Vergangenheit mit Dankbarkeit, mit Erinnerungsvermögen an das Gute, was Gott getan hat. Und sie benutzen das als ein Kapital, ein Vertrauenskapital in die Zukunft. Ihre Rechnung war ganz einfach. Wenn Gott uns bis hierher gebracht hat, durch 10 Plagen, durch Schlachten, die wir schon in der Wüste gewonnen haben, durch Versorgung in der Wüste, dann wird Gott auch in der Zukunft zu uns treu sein. Hat er uns bis hierher gebracht, warum soll er uns ausgerechnet jetzt hier im Stich lassen? Das ist, was ein Leiter ausmacht. Ein Leiter kann zurückgucken, er sammelt Vertrauenskapital in seiner Vergangenheit ein und mit diesem Kapital ausgestattet wagt er den Schritt in die Zukunft. Deswegen ist es so wichtig, möchte ich euch mal by the way ermutigen, für ein Tagebuch. Schreibt dir auf, was Gott dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nie, was er dir Gutes getan hat. Das ist ein Kapital, was du ansammelst. Und dieses Kapital, richtig genützt, wird in Stunden, wo du vor Entscheidungen für die Zukunft stehst, für dich da sein und dir Mut machen, nach vorne zu gehen. Ich habe oft in meinem Leben Entscheidungen treffen müssen, die schwer waren. Und mir hat geholfen, zurückzuschauen auf das, was Gott getan hat. Und zu wissen, dass ich eine Berufung habe. Und dann habe ich mich gefragt, okay, warum sollte mich Gott bis hierher bringen, nur um mich jetzt im Stich zu lassen? Und das ist manchmal das, was viele unbewusst von Gott denken. Er führt uns so weit auf den Berg, bis wir völlig exponiert sind und es keinen Weg zurück mehr gibt. Und dann lässt uns hämisch stehen. So ist unser Gott nicht. Der Teufel ist so, aber nicht Gott. Sondern sie wussten, dass sie berufen waren. Und sie wussten, dass Gott treu ist. Und ein Leiter muss neben der Treue Gottes auch die absolute Gewissheit in sich haben, dass er von Gott berufen ist. Berufung kann sehr unterschiedlich zu dir gelangen. Bei den meisten wird Berufung ein Prozess sein. Das heißt, die Gewissheit, die Ahnung, dass du zum Leiten berufen bist, wächst über einen längeren Zeitraum in dir heran. Gott ist, was ich immer wieder beobachte, in den größten und meisten Fällen arbeitet Gott organisch. Das heißt, in Prozessen. Es gibt Ausnahmen, wo es auch Offenbarungen gibt. Boom! Und Gott steht da und er beruft dich. Und du marschierst los. Aber es ist, soweit ich in 23 Jahren Christsein vieles beobachtet habe, es ist mehr die Ausnahmen. Die Regel sind Prozesse. Aber jeder gute Leiter kommt irgendwann an einen Punkt, an dem er unumstößlich weiß, ich bin zur Leiterschaft berufen. Und nochmals, dabei ist es ganz egal, ob du 5, 50, 500 oder 5000 oder 50.000 leitest. Auch für 5 Leute, für eine Kleingruppe oder 10 Leute eine Kleingruppe brauchst du Leiterfähigkeiten. Du brauchst nicht unbedingt die Fähigkeiten, die ein 5.000er oder 50.000er Leiter hat, aber du brauchst Leiterfähigkeiten. Und das Ding ist auch, und Gott möchte dich ja dann nicht unbedingt stehen lassen. Gott möchte dich weiterentwickeln. Gott möchte multiplizieren. Gott ist ein Gott der Multiplikation. Er möchte auch dein Talent multiplizieren, und zwar so weit und so lang, wie du es zulässt. Du bist da die einzigste Grenze. Auf der anderen Seite sagt Johannes im Kapitel 3, Vers 27, kein Mensch kann sich etwas nehmen, es sei ihm denn vom Himmel gegeben. So, das heißt auch, wir können uns auch Berufung zur Leiterschaft nicht einfach nehmen. Und es gibt auch viele, die gerne Leiter sein wollen und ihre Motive sind in erster Linie Ehre, Amt, Position, Einfluss, Macht, Geld. Und das sind die falschen Motive. Das gibt viele solcher Leiter. Ne? Aber diese Leiterschaft bringt auch entsprechende Früchte hervor. Echte Leiterschaft kann dir Gott, nur Gott alleine schenken. Und auch nur mit ihm wirst du in der Lage sein, wirklich Großes zu leisten. Du brauchst dieses innere Backup, diese Sicherheit, ich bin von Gott dazu berufen, zu dem berufen, was ich mache. Und wir reden hier, wie gesagt, nicht nur von christlichen Berufungen. Ich vermute, dass etliche von euch zu Geschäftsleuten berufen sind, zu Selbstständigen berufen sind, vielleicht sogar zu Politikern. Gott möchte, dass wir in der Gesellschaft in Positionen kommen, denen wir Einfluss nehmen. Und das ist leider über viele Jahrhunderte in der Christenheit schön kräftig rückwärts gedreht worden. Wir haben uns aus der Welt zurückgezogen, anstatt in die Welt hineinzugehen, wie es Jesus uns eigentlich vorgemacht hat. Okay? Mir fehlt eine Folie, der Merker fehlt. Ein Leiter weiß früher oder später, dass er sicher, ganz sicher von Gott zur Leitung berufen ist. Und dieses innere Zeugnis gibt dir Stärke in schweren Zeiten, auf Kurs zu bleiben und formt in dir auch persönliche Autorität, personal authority. Das Wissen, dass du von Gott berufen bist, hilft dir in schweren Zeiten auf Kurs zu bleiben und formt unter anderem geistliche Personalautorität in dir. Es gibt ja im Business zwei Formen von Autoritäten. Es gibt einmal die Amtsautorität und die Personalautorität. Amtsautorität ist, ich habe Autorität, weil ich hier einen Stern habe oder zwei Sterne und du nur einer. Oder gar keiner. Personalautorität ist, ich habe Autorität, weil ich eine Persönlichkeit bin, in der andere sehen, dass das, was ich tue, kann ich. Ich bin integer. Ich habe lautere Absichten. Ich gehe voran, ich gehe voraus. Menschen sehen einfach in mir diese Dinge. Ich weiß nicht, ob ihr mal den Film Braveheart gesehen habt. Da gibt es die Stelle, als William Wallace zum Edelmann geschlagen wird und danach balgen sich die ganzen Edelleute wieder um die Erbfolge. Und er geht raus mit seinen Getreuen, ist in Gedanken schon wieder dabei, den nächsten Schlachtplan zu formen. Und Robert the Bruce läuft ihm hinterher, ne, der Prinz von Schottland. Und da draußen spricht er ihn dann an, ne, wo er sagt, Männer folgen nicht Titeln. Männer folgen Taten. Männer folgen Mut. Ich habe es vergessen, ich hätte heute Abend gerne den DVD mitgebracht, den machen wir vielleicht beim nächsten Mal. Wir haben jetzt ein paar Leadership-Filme, ne? Können wir mal einblenden. Aber das ist, immer wenn ich die Szene sehe, dann kriege ich total Gänsehaut, weil das ist absolut klar und genauso läuft es auch. Ne? Ihm ist ganz Schottland nachgefolgt. Er sagt, er ist kein Edelmann, er hat keinen Titel. Aber er hat Mut und er hat Integrität und er hat eine Vision. Und das ist der Unterschied. Wenn du weißt, dass du berufen bist, wenn du weißt, dass du eine Vision hast, dann formt das auch Personalautorität in dir. Das heißt, Menschen folgen dir auch nach, weil sie spüren, in dir ist was Echtes. Ich kann dich ermutigen, vergiss es, nach Titeln zu jagen. Vergiss es, nach Sternchen zu jagen. Wenn du Autorität nur darauf aufbaust, auf deine Position, dann ist es eine sehr schlechte und schwache Autorität und auch eine sehr schlechte und schwache Leidenschaft. Das Problem, was wir heute oft erleben in vielen Firmen, in vielen Ämtern, in vielen politischen Positionen, sind Leute in Leidenschaft, die nichts weiter als einen Titel vorzuweisen haben, die sich Wissen angelernt haben, aber die keinerlei persönliche Autorität besitzen. Und deswegen klemmt auch so vieles. Okay, neben dem Wissen um meine Berufung kommt auch die Erfahrung der Treue Gottes. Das haben wir vorhin schon mal kurz gesagt. Gott wird uns nicht berufen und dann ohne die Erfahrung seiner Treue lassen. Gott wird dir immer und immer wieder als Leiter auch zeigen, dass er zu dir treu steht. Und er wird deine Berufung mit Backup versehen, mit Rückhalt versehen. Immer. Mose bekam zum Zeichen Gottes Rückhalt diesen Stab und dieses Wunder mit der Hand, die aussätzig wurde. Und dann stellte sich Gott in großen Wundern und Zeichen neben ihm. Josua und Kaleb, sie wurden mit dem Sieg belohnt, als sie die erste Schlacht Israel als freies Volk fochten, nämlich gegen die Amalekiter. Bis daher waren die Israeliten ein Volk von Sklaven und nun wurden sie von einem kriegerischen Wüstenstamm angegriffen, deren Grausamkeit und Hinterhältigkeit kaum zu überbieten war. Und Mose sagt Josua, erwähle uns Männer und kämpfe gegen Amalek. Und Josua kämpft seine erste Schlacht siegreich. Gott hat ihm Backup gegeben. Und das wird Gott mit dir und mit mir und mit allen von uns tun. Wenn wir in Leiterschaft berufen sind, wird Gott deine Leiterschaft bestätigen, vor allen anderen. Ich mag diesen Vers im Josua, da sagt Gott zu Josua, glaube ich, in Kapitel 3, von heute an werde ich anfangen, deinen Namen groß zu machen in ganz Israel, sodass alle sehen werden, dass ich mit dir sein werde, so wie ich mit Mose war. Das ist etwas, was ich ganz dick in meiner Bibel drin habe. Da habe ich meinen Namen eingesetzt. Und das sollte jeder Leiter lernen und beten vor Gott, ne? Dass Gott deinen Namen in dem Einflussbereich, den Gott dir gibt, wo du Verantwortung hast, groß macht. Dass jeder sieht, dass Gott mit dir ist. Das ist das Schönste und Größte, was du erbitten kannst von Gott. Nochmal, ein guter Leiter erinnert sich an die Siege, die er mit Gott erlebt hat, weil sie ihm Stärke und Zuversicht geben für das, was vor ihm liegt. Erinnere dich an die Siege, die Gott dir geschenkt hat. Amen. Und dieses Zurückdenken an die Siege gab Josua und Kaleb den Mut, selbst in Anbetracht der befestigten Städte, der Riesen, der unmöglichen Umstände zu sagen, Gott wird uns nicht verlassen. Und Gott möchte dir in deinem ganz persönlichen Leben diesen Mut zusprechen. Ich sage es zum 10.000. Mal. Letztes Jahr hat Gott auch angefangen, uns im CZK richtig schön in die Mangel zu nehmen. Wir hatten ein ziemlich heftigen Downride finanziell bei der Konferenz Maintain Your Faith, wo wir normalerweise immer sehr, sehr gut unser Budget gedeckt hatten. Und das hat uns gefehlt. Waren gut und gerne 90.000 Mark. Ne? Das ist eine Menge Geld. Und das Löhne zu zahlen, Gehälter zu zahlen, Projekte zu unterstützen und, und. Und Gott sagt in dieser Zeit, ne, stell zwei Leute an, jetzt. Ich sage, bist du verrückt, Gott? Ne? Ich meine, ich bin ja nicht blöd, ne? Ich kann ja auch rechnen. Und dann kommt Gott und dann stehst du da und du weißt, wann Gott redet. Du weißt es ganz genau. Abraham wusste auch, dass es Gott war, der sagt, nimm deinen Sohn, deinen Einzigsten und opfer ihn mir auf dem Berg Moria. Du weißt, wann Gott redet. Und dann denkst du dran, wie Gott treu war in der Vergangenheit. Da denkst du dran plötzlich und erinnerst dich zurück, wie oft er Brot und Wein vermehrt hat, wie oft er durchgetragen hat. Und dann wagst du es und du gehst voran. Und du zitterst und du bibberst, natürlich, jeder tut es. Aber du gehst voran, weil du dieses Kapital in dir hast, wo du zurückguckst. Und du dich fragst, warum sollte Gott mich bis hierhin führen und jetzt im Stich lassen? Natürlich haben wir auch geprüft und gefragt, aber wir haben unser Leben geforscht und wir haben gesehen, da ist keine Schuld, keine Sünde, kein Hochmut. Wir haben nur die Liebe Gottes entdeckt, die uns gesagt hat, Kinder, jetzt kommt die Zeit, wo ihr lernen werdet, noch mehr auf mich zu vertrauen und wo ich euch natürliche Ressourcen einfach zudrehe. Und auch das musst du als Leiter erleben. Gott führt dich manchmal an Klippen heran, wo du, da ist nichts mehr, was du hast. Und Gott sagt, geh. Wie Mose am Meer war, hinter sich die Ägypter, vor sich das Meer und nichts war da. Er hatte keinen Plan. Und dann fing er an, da, Gott. Und Gott sagt, was schreist du hier rum? Strecke deinen Stab über das Wasser und geh mit dem Volk mitten hindurch. So, Mose hätte im Moment auch gerne wahrscheinlich ein paar automatische Maschinengewehre, ein paar schöne Schützenpanzer gehabt, ne? Granatwerfer. Aber da war nichts. So, und das sind die Momente, wo es so wichtig ist, dass du dich an die vergangenen Siege Gottes in deinem Leben erinnerst. Amen. Amen. So, nächster Punkt. Ein echter Leiter hat die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen. Also keine Angst, ich möchte hier nicht zur Wahrsagerei ermutigen, aber ein echter Leiter hat die Fähigkeit, die Zukunft zu sehen. Nämlich jene Zukunft, die durch sein Eingreifen, durch seine Intervention entstehen wird. Man nennt es auch Vision, Vision haben. Leiterpersönlichkeiten sind deshalb Menschen, die überwiegend in der Zukunft leben und nicht in der Vergangenheit und nicht in der Gegenwart. Ein Leiter ist jemand, der überwiegend in der Zukunft zu Hause ist. Frag dich mal, auch mal kurz, 30 Sekunden Stille. Wenn du denkst, wenn du Zeit hast, wo sind deine Gedanken? Sind sie in der Zukunft? Bei dem, was sein wird? Sind sie in der Gegenwart, was gerade so Schlimmes läuft? Oder sind sie gar in der Vergangenheit? Ach, wie schön war es doch damals noch, als ich nur ein Fischer war. Denk mal kurz nach drüber. Auch das sind Indizien dafür, dass du natürlicherseits ein Leiter bist. Wenn du dich überwiegend mit der Zukunft beschäftigst. Ganz egal, ob es deine Zukunft ist oder die Zukunft der Arbeit, der du vielleicht schon vorstehst, oder die Visionen, von denen du schon lange träumst, die kommen werden. Leiter leben in der Zukunft. Weil die Zukunft ist das, wofür Gott Leiter braucht, um sie zu realisieren. Und was Zukunft sein wird, entscheiden wir heute durch die Entscheidung, die wir heute in der Gegenwart treffen. Die Vergangenheit kann keiner von uns mehr ändern. Deswegen sollen wir auch nicht in der Vergangenheit leben. Du kannst nicht mehr ungeschehen machen, was passiert ist. Du kannst auch nicht mehr zurückholen, was passiert ist. Auch deine Heldentaten von damals, die sind vorbei. Gott möchte was Neues tun. Und heute entscheiden wir die Zukunft. Und deswegen müssen wir an die Zukunft denken, in der Zukunft zu Hause sein und heute die Entscheidungen und Weichen treffen, damit die Zukunft, von der wir träumen, und die Träume der Zukunft schenkt uns ja Gott, diese Vision, dass sie Realität wird. Menschen, die in der Regel weniger Leiterpotenzial in sich haben, leben mehr in der Gegenwart und in der Vergangenheit. Ihnen liegt mehr am Herzen, das, was aktuell vorhanden ist, zu bewahren und zu erhalten, weil es ja auch in der Vergangenheit so gut funktioniert hat. Das sind dann eher die Traditionalisten, die Menschen, die vorsichtig sind, die Menschen, die es ruhig angehen lassen. Wir werden auch noch, Marco wird darüber einiges lehren, zu einem späteren Zeitpunkt werden wir auf den Unterschied zwischen Manager und Leiter hinweisen. Viele meinen, das ist dasselbe, ist es aber nicht. Ein Manager bewegt die Gegenwart, sortiert sie, ordnet sie, guckt, dass alles ordentlich läuft. Aber der Manager ist nicht jemand, der in die Zukunft schaut. Der Manager kann ein hochintelligenter, hochqualifizierter Mann sein, der sein Fach par excellence versteht, aber ist trotzdem kein Visionär, kein Leiter, der leiten kann. Der Leiter hat in der Regel auch die kommunikativen Fähigkeiten, die Zukunft, die Vision, die er sieht, so zu beschreiben, dass andere sie nicht nur hören, sondern auch sehen können. Ist dir schon mal aufgefallen, jemand sagt was zu dir und du hast fast das Gefühl, du guckst Fernsehen. So begeisternd, so klar, so mitreißend formuliert derjenige vor dir die Dinge, die ihn bewegen. Und ohne es zu merken, bist du schon dabei, in diese Vision dich hineinzukaufen, weil sie dich begeistert, weil du sie gesehen hast. Weil du glaubst, dass es erreichbar ist. Weil das Reden dieses Leiters dir Mut macht. Jawohl, das kann ich auch schaffen. So, das heißt, jeder Leiter muss auch lernen, ein ansteckender Kommunikator zu werden. Kommunikation, Rhetorik, sprachliche Fähigkeit kann man erlernen. Man kann Rhetorik bis zu einem gewissen Grad erlernen. Es gab einen griechischen Philosophen, ich komme jetzt nicht auf seinen Namen, der hat gestottert. Und er wollte gern Politiker werden. Weißt du, was er gemacht hat? hat seinen Mund mit Kieselsteinen gefüllt und hat am Strand gegen die Brandung geschrien. Seinen Namen, Worte. Und eines Tages war das Stottern weg. Und er wurde einer der größten Politiker im antiken Athen. Rhetorische, sprachliche Fähigkeiten kann man bis zu einem gewissen Grad, kann jeder von uns erlernen. Und das ist auch wieder der Punkt, wo du dich fragst, wie vorhin beim Sportstudio, no pain, no gain. Bin ich bereit zu investieren? Bin ich bereit, was dran zu geben? Oder liebe ich den easy way? Und denke, oh, ist das schon gut so. Ne? Jeder Leiter sollte an seinen rhetorischen Fähigkeiten arbeiten. Wenn er das nicht wirklich tut, darf er auch nicht erwarten, dass man ihm wirklich zuhört. Und noch viel weniger, dass man ihm folgt. Du kannst die tollsten Visionen, die tollsten Träume, die tollsten Gedanken haben, aber nicht imstande bist, sie zu kommunizieren, dann hast du ein Problem. Es sei denn, du hast vielleicht noch einen Aaron, ne? Der dein Mund ist. Einen Pressesprecher. Das wäre noch eine Hilfe. Ne? Aber man kann es lernen. Bis zu einem gewissen Grad kann man es lernen. Es ist Begabung natürlich auch, aber man kann es wirklich lernen. So, hier auch wieder ein Merker. Durch inneres Sehen, Kommunikation und vorausweisendes Handeln zeichnet der Leiter das große Bild, die Vision von der Zukunft. Also durch Sprechen, durch Handeln und durch sein inneres Sehen zeichnet der Leiter ein Bild von der Zukunft und kommuniziert es an die anderen weiter. Und mit diesen drei Fähigkeiten ist er imstande, andere Menschen auf die Reise in eine bessere Zukunft mitzunehmen. Das ist die Aufgabe eines Leiters, Menschen von A nach B zu bringen, Menschen dahin zu bringen, wo sie alleine nie hingehen würden. Wir kommen zum Ende und beleuchten noch einen Mann, König David. Und das führt uns auch zu dem Punkt, wo beginnt Leiterschaft? Wie fängt Leiterschaft an? Wir sind heute auch am ersten Abend. Echte Leiterschaft beginnt im Kleinen und beginnt mit mir. Sie fängt bei mir persönlich an. Wenn ich mich selbst nicht leiten kann, zu tun, was mein natürlicher innerer Mensch nicht unbedingt tun will, wie kann ich dann erwarten, andere anzuleiten, das zu tun, was sie von Natur aus auch nicht tun möchten? Ist das klar angekommen? Wenn ich mich selbst nicht anleiten kann, das zu tun, was mein innerer Schweinehund nicht tun will, wie will ich dann andere anleiten, zu tun, wo auch ihr innerer Schweinehund sie abhalten will, es zu tun? Leiterschaft ist Exempel, Vorbild. Als ich beim Bund war, Grundausbildung bei den Panzerpionieren, da hatten wir so eine Abschlussprüfung und das war dann so ein Parcours, ne, am Rhein unten. Und da mussten wir unter anderem auch so ein richtig schweres Schlauchboot schleppen. Von der anderen Gruppe beim Training, der Gruppenführer, der Unteroffizier, saß im Schlauchboot und ließ sich von seinen armen Hunden tragen. Unser Unteroffizier war vorne, da wo das Boot am schwersten war, ist mit uns ins Wasser rein. Was glaubt ihr, welche Gruppe gewonnen hat? Ne? Unsere natürlich. Wir hätten uns für den Mann die Beine ausgerissen. Wenn er uns Stellung gelehrt hat, ne, das war im November, schön matschiger Boden, dann war er der Erste, der sich hingeschmissen hat und uns gezeigt hat, wie das aussieht. Und der andere stand nur da. So, und du merkst sowas, und das ist Vorbild, und das spornt dich an. Das fängt im Kleinen an, bei mir persönlich. Ich muss ein Vorbild sein, ich muss mich selber leiten. Dann wächst nicht Amtsautorität, sondern Personalautorität in mir. Und andere werden mir folgen, weil sie auch etwas in mir sehen, das wert genug ist, nachzufolgen. David war so ein Mensch. Davids Leiterkarriere begann in der Einsamkeit der Berge Judäas. Er war der letzte Sohn, der siebte im Hause seines Vaters. Er war so ein Nachzügler. Er war so wenig geachtet, dass man ihn sogar draußen bei den Schafen vergessen hatte, als der Prophet kam und sagte, ich will alle deine Söhne zu einem Festmahl im Haus haben, denn Gott wird sich heute einen König für Israel aus deinen Söhnen erwählen. Und man dachte, naja, es geht ja hier wahrscheinlich eh nur um den Erstgeborenen, vielleicht maximal um den Zweitgeborenen und der Siebtgeborene läuft eh unter ferner Liefen. Ne? Man ließ ihn draußen bei den Schafen. Diese Geschichte lässt sehr tief blicken. Das zeigt uns auch, dass er auch eigentlich keine echte herzliche Vaterbeziehung erfahren hatte. Er war eher der Laufbursche. Er war halt, naja, der Kleine halt. Er war der, den man draußen bei den Schafen ließ. Aber da draußen, weiß nicht, ob ihr das wisst, dass ein großer Teil der Psalmen hat David in dieser Zeit geschrieben, noch als ein Hirtenjunge war. Da draußen hatte er eine ganz, ganz tiefe Gemeinschaft mit Gott. Er hatte niemanden außer Gott. Und das zweite Ding war, er hatte Verantwortung. Er hatte Verantwortung für eine Herde blökender Schafe. Aber nahm diese Verantwortung ernst. So ernst, dass er sein Leben für die Schafe gab. Denn er kämpfte gegen Löwen und gegen Bären, wie er selber sagte. Ich weiß nicht, ob du schon mal vor einem ausgewachsenen Löwen gestanden bist. Ich meine, so richtig. Wir waren in Südafrika letztes Jahr, der Marc und ich, waren dort in einem Gamepark, in einem Löwenpark, ne? Und da stand dann, hatte ich so ein Löwenbaby auf dem Arm, das ist ganz goldig, ne? Aber direkt nebendran im Käfig, durch so einen Zaun nur getrennt, waren dann die ausgewachsenen Brummer. Und wenn du nochmal so vor denen stehst und da ist nur so ein Zaun dazwischen, nicht wie im zoologischen Garten, wo noch 10 Meter Gebüsch und Wassergraben dazwischen ist, dann kriegst du mal ein Gefühl für die Größe dieser Viecher. Und David hat vielleicht mit 16 Jahren so ein Viech besiegt. Und ein Bär, ich meine, ein Bär ist auch nicht ganz ohne. So hätte auch sagen können, wie es eben viele Hirten gemacht haben, in Deckung, was soll es schon ein Schaf? So. In David hat sich schon verwirklicht, was Jesus sagte, größere Liebe hat keiner, als dass er sein Leben für die Freunde hingibt. David lernte Verantwortung. Er lernte Verantwortung zu übernehmen für andere unter Einsatz seines eigenen Lebens. Das ist das, was ein Leiter auszeichnet. Ein Leiter übernimmt Verantwortung für die Menschen, die er leitet. Und er macht sich nicht aus dem Staub, wenn es eng wird, oder lässt sie dann mit der Verantwortung alleine im Regen stehen. Natürlich sollen Leiter nicht jedem alle Verantwortung abnehmen, darum geht es auch nicht, aber im Kern ist der Leiter am Schluss verantwortlich und du musst den Mut haben zu sagen, das ist meine Responsibility, hier stehe ich und hier bleibe ich. So, David lernte das und seine Akademie waren die Berge Judäas, ne? Gott hat schon merkwürdige Leiterschulen und Führungsakademien. Auch Mose schickt er in die Wüste, ne, zu den Schafen. Vielleicht sollten wir im Life College auch nochmal einen Schäferkurs aufnehmen. 1. Samuel 17,33. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um mit diesem Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend an. David sprach, dein Diener hütete die Schafe seines Vaters und wenn ein Löwenbär kam, so lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete das Schaf aus seinem Maul. Wenn er aber auf mich losging, ergriff ich ihn beim Bart und tötete ihn. Also ich meine, so einen Löwen mal in den Bart zu fassen, gute Nacht. Ne? So, Davids Leiterkarriere begann mit treuem Self-Leadership, mit eigener Leiterschaft an sich selber, ganz alleine und den Schafen. Deine Leiterschaft wird vielleicht auch ganz alleine zu Hause anfangen. Dass du treu bist in deinen täglichen Pflichten. Treu in deinen Pflichten im Geschäft, treu in deinen Pflichten zu Hause, im Haushalt oder in den vielleicht noch kleinen Verantwortungen, die du hast. Wer im Geringen treu ist, wird über vieles gesetzt, heißt es in der Bibel. Über mehr gesetzt. Das ist das Prinzip Gottes und das fängt bei Leiterschaft auch an. Viele möchten gern Leiter sein, möchten gern gleich Position und Würde haben. Wo kann ich hier bitte schön Leiter werden? Dürfte ich bitte gleich hier in Ihrem Geschäft Geschäftsführer werden? Ne? Andere wiederum meinen, die Anhäufung theoretischen Wissens, die Vergabe eines Titels macht sie zu Leitern. Aber auch das ist nicht wirkliche Leiterschaft. Echte Leiterschaft beginnt in dir selber, mit treuem Kleinen, mit den Siegen über deine Löwen und Bären. Und dann kommt irgendwann dein Goliath, sprich Public Victory, der öffentliche Sieg, den viele sehen, der dich nach vorne bringt. Aber David konnte diesen Kampf gewinnen, weil er vorher im Unsichtbaren seine Hausaufgaben gemacht hatte. Und das ist das, was Gott mit jedem von euch macht. Gott bereitet dich im Unsichtbaren vor. Vielleicht sehen dich noch nicht viele, aber die Zeit kommt, wenn du berufen bist dazu, dann wird Gott dich mehr und mehr ins Rampenlicht bringen. Aber Gott möchte auch, dass das dir nicht das Knick bricht, sondern dass du eine integere Persönlichkeit bist. Dass du weißt, was Sache ist. Das fand ich so goldig, habe ich euch vorenthalten. Ne? Nochmal durch inneres Sehen und Kommunikation. Da hebt also die Kaffeebohne, ne? Und im Geist kann er schon die wunderbare Tasse Kaffee sehen. Ne? Also wenn ihr jetzt mal ein Büro besucht, dann kredenzen wir euch eine wunderbare Tasse italienischen Kaffees. Ne? Wir sind nämlich begeisterte Kaffeetrinker. Okay, hier seht ihr nochmal den Samuel, ne? Den Saul und den David. Ne? Goliath. Hat ja irgendwas mit S halt, ne? Die fangen ja alle mit S an im Alten Testament. Ne? Soliat. Okay, last not least, letzter Satz. Echte Leiterschaft beginnt im Kleinen und fängt persönlich bei mir an. Wenn ich mich selbst nicht leiten kann, zu tun, was mein natürlicher Mensch nicht unbedingt tun will, werde ich niemals andere führen können, zu tun, was sie von Natur aus nicht tun würden. Fazit: Ohne Leiter gibt es keine Entwicklung nach vorne, kein Morgen, in Ausführungszeichen. Leiterschaft ist Einfluss. Leiterschaft heißt Einfluss nehmen. Und das ist auch sehr wichtig zu wissen, zum Positiven wie zum Negativen. Hitler war auch ein Leiter. Er war ein begnadeter Leiter. Er war ein charismatischer Leiter. Ne? Aber leider hat er sein Potenzial zu 1.000.000% missbraucht. So, deswegen ist es auch wichtig, dass wir lernen, Leiterschaft ohne persönliche Integrität, ohne moralische und noch viel mehr göttliche Werte ist gefährliche Manipulation. Die Gefahr ist immer gegeben. Deswegen legt Gott auch so großen Wert auf Charakterbildung, bevor Titel und Position kommt. Trotzdem, so ist es nur in meinem Leben, jedes Ding hat seine zwei Seiten, können wir auf gute, moralisch einwandfreie Leiterschaft nicht verzichten und auch nicht auf charismatische, begeisternde, herausragende Leiterpersönlichkeiten, weil sie es letzten Endes sind, die andere mitreißen. Und wir alle, hoffe ich, machen uns jetzt die nächsten 9 Abende auf den Weg, Männer und Frauen nach Maßstäben Gottes zu werden, die mit Mut und Tatkraft für andere Bahn brechen werden. Ob das 10, 20, 1000, 10.000 sind, ist völlig egal. Aber wir wollen Menschen werden, die für andere Bahn brechen, die andere mitreißen, andere mitziehen in eine bessere Zukunft, die Gott für uns bereitet hat. Wie es heißt, ne, dass wir in den guten Werken wandeln, die Gott schon lange vorher bereitet hat. Okay? Damit Gottes guter Wille in allen Bereichen der Gesellschaft geschehen kann. Ihr kriegt dann noch hier, das habe ich mal geschwind auf die Folie gebatscht, noch so ein Blättle mit. Das ist gut, wenn man mal so, ich habe das immer gern so mal geballt, komprimiert. Was sind die Handlungen und Merkmale eines Leiters, was unterscheidet ihn? Da kann man wieder mal so ein bisschen drüber gehen. Ne? Ein Leiter ist immer voll Lob. Ein Leiter lernt Dank und Bitte auf dem Weg nach oben zu benutzen, ehrt und belohnt Mitarbeiter. Ein Leiter wächst ständig. Ein Leiter ist von seinen Träumen, die er von Gott hat, besessen. Ein Leiter geht vorwärts, noch ehe der Erfolg sicher ist. Ein Leiter fürchtet keine Konfrontation. Ein Leiter spricht zuerst über seine eigenen Fehler, ehe er über die Fehler anderer spricht. Ein Leiter hat einen guten Namen, Integrität. Ne? Ein Leiter ist ehrlich und integer. Ein Leiter fördert andere und ist an ihnen interessiert. Ein Leiter lobt kleinste Verbesserungen. Ein Leiter erlaubt Murren nicht, weder bei sich noch bei anderen. Ein Leiter ist konkret in seinen Erwartungen. Viele sind nicht mal konkret gegen sich selber. Ein Leiter hält seine Mitarbeiter verantwortlich. Das ist auch so schwer, ne? Den Mitarbeiter auch mal sagen, hör mal, du hast dafür Verantwortung bekommen und du machst das nicht korrekt. Wir müssen jetzt mal reden drüber. Wie kann das richtig und gut laufen? Ne? Ein Leiter tut, was recht ist und nicht, was beliebt ist. Es ist so einfach einzuknicken, ne? Ach, dann wird er sauer auf mich sein, wenn ich das sage. Oder wenn das passiert, mögen die mich vielleicht nicht mehr. Wichtig ist, dass Gott dich mag und dass du in dem bist, was Gott von dir will. Ein Leiter zieht Menschen an. Das ist auch so ein absoluter Indikator. Ne? Viele leiten am Ende nur sich wirklich ganz alleine. Das ist auch gut. Ne? Aber Gott will, dass du andere leitest. Und das heißt, ein Leiter zieht Menschen an. Und zwar in dem Maß, wie Gott ihm auch dieses Maß geschenkt hat. Ob das 5, 50, 500, 5000 oder 50.000 sind. Aber ein Leiter zieht Menschen an. Und ein Leiter zieht auch, und das wirst du auch erleben, Ressourcen, nämlich Material und Finanzen an. Casey Tweed, der bei Maintain Your Faith Bands sprechen wird, der hat so einen netten Satz, immer sagt, God's will is his bill. Gottes Wille ist auch seine Rechnung. Das heißt, wenn Gott dich beruft, irgendetwas zu tun, dann wird er dir auch die Finanzen und die Ressourcen dafür geben. Punkt. Okay, das war's. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen geholfen.